Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zu dieser sonntäglichen Mittagszeit. Der Überraschungsgast, der für diejenigen, die seit Donnerstag hier sind, eigentlich keine Überraschung mehr ist, kommt aus San Francisco. Bekannt geworden ist er durch eine Reihe von sogenannten Outlaw Bibles, nämlich die Outlaw Bible of American Poetry, die Outlaw Bible of American Literature, die Outlaw Bible of American Essays und gerade fertiggestellt hat er die Outlaw Bible of American Art. Im letzten Jahr war er hier und hat vorgestellt sein Gedichtband Zwangsjacken-Elegien. Und über dieses Buch hat Egon Günther in seiner Rezension geschrieben, daraus möchte ich kurz zitieren, das Amerika der Zwangsjacken-Elegien ist eine seinen Bewohnern abhandengekommene Wittmannsche Verheißung. Ein Niemandsland, über dessen stillgelegte Stahlwerke und verslammte Innenstädte, Crackhöhlen und Gefängnishöfe, über dessen gestohlene Farmen die Reichen, die mit ihren Kreditkartenhäusern und Jobs, Freunden und Telefonkarten wie Götter in Jets fliegen, während unter ihnen die freudlosen Armen, die traurigen Flüchtlinge und mutlosen Verlorenen als echte Reisende im Bauch von mattsilbernen Crayon-Kisten lange einsame Straßen hin zu unbekannten Zielen durchmessen. Das Land ist am Arsch, aber der egalitäre Dichter ist sich nicht zu schade, selbst in den unglückseligen Bus zu steigen, um darin den Kontinent der Verzweiflung, das private amerikanische Inferno, zu durchqueren und damit bis zur Unschuld zu fahren, denn die Zeit ist reif, die Verfassung zu schreiben mit unserer Dichtung und unserem Fleisch. Heute wird es um ein Buch gehen, über das der Autor in einem Interview mit der Huffington Post gesagt hat, es ginge darin um die hypernuancierte Fokus einzig und allein auf den Einfluss, den der Holocaust auf ihn als Sohn einer Überlebenden hatte. Im Vorfeld, und das muss ich auch noch kurz erwähnen, der Autor wird am Mittwoch eine kleine Tournee machen durch Literaturhäuser. Und wer denkt, dass das eine Selbstverständlichkeit sei, irrt. Nachdem der Verlag, die kleine Edition Bess, sich an die Literaturhäuser gewandt hat und sagt, dieses Buch erscheint, wurde gesagt, interessiert uns nicht. Dann hat sich Erlens Freund Norbert Gestrein, bekannter Schriftsteller, eingeschaltet. Und dann ging es auf einmal. Und das finde ich doch seltsam, dass sozusagen immer von der Aufarbeitung der Geschichte geredet wird und die geistigen Eliten, die Literaturhäuser führen, es irgendwie nicht nötig haben, einen Autor allein einzuladen, sondern es bedarf eines österreichischen Schriftstellers, der sozusagen den jüdisch-amerikanischen Autor im Gepäck haben darf. Das Buch, von dem die Rede ist und von dem aus dem gelesen wird, heißt Jew Boy und in Übersetzung Judenlümmel. Es liest Alan Kaufmann und die deutsche Fassung Thomas Sabacher. Viel Vergnügen.
So, did he say nice things about me? I didn't understand a word. Hello. He must have read the book. It's okay, let him stay. It's trauma. You know, just keep him with us. So, it's a pleasure to be here. I was here last year and met some of you. I just want to say a few thank yous to Norbert Gestrein, who's not here, but I'll see him in Salzburg, and who kind of put this into motion, and Elias Schneider, who published the book, and Jürgen Schneider, who translated the book, and of course to Heinz and Magdalena and all the wonderful people from the Sprachsatz Festival. And also, I'm here with a bunch of crazy friends from New York, writers who have been in the festival. I've been here during the entire festival pretending not to be here, which is kind of like a Jewish experience in a way. You know, you're there, but you're not there. And so just to say, this book was written in the 90s after I took a series of trips to Germany as a poet. I came back from the fourth or the fifth performance tour that we did back then, and I had gone to visit a couple, like I had gone to visit Dachau. Like my friends would all go, you know, to the parties and to the bars, and I would slip away and go to Dachau, you know. And when I came back from my fifth performance tour, I sat down in this little cafe, and I began to write this book. I wrote this book in this cafe, and it was a little cafe with a Vietnamese woman who worked behind the cashier. And the cafe was empty all day long. No one ever went in there. It was the only customer. She was very mean to me. She was like, well, like, look at me, like, what are you doing here? You know, and I'd sit in there writing all day in the back. And there were moments in the writing of this book when I would be overcome with emotions that I had never felt before. And I would go across the street to this little grocery store and buy the canned goods in the back, and I would stand there and cry. And then I would come back and continue writing. So this book was written in tears. And the funny thing about it is that a lot of it is funny. So I'm going to read, and then Tomas will read. This is from a chapter called Asthma. I had terrible asthma when I was a kid. There was no chance to run. We were too small, too fat, too slow. 22-year-old, 200-pound butch brunette would have caught us easily. As we passed Alan Liu's candy store, one of the owners, Fat Al, peered out at us and nodded in greeting. I nodded back, afraid to alert him. We turned into the entrance of the building. The door gave way to brunette's hand. We marched into the cool, dark lobby to an alcove under the stairs, lined with copper-plated mailboxes. He took Howie by the shoulders and stood him up against the mailboxes. Then clasping my shoulders, he stood me next to Howie. Howie's my brother, by the way. Please, we both pleaded, don't kill us. Kill? He giggled. I'm not planning to kill you. I'm gonna hurt you, though, both of you. It's for your own good. Gotta toughen you Jew boys up. How are you going to survive in the schoolyard if you don't get tough? This is happening in the Bronx. This is where I grew up. You'll see. You'll thank me someday for this. You want kids to beat up on you like a couple of faggots, huh? Is that what you are, a couple of faggots? We're not faggots, I protested. Jew shit, he hissed. His fist landed squarely in my stomach, knocking the wind completely out. I had been dropped into silent space from an airplane, falling to earth too fast to draw breath. A great stillness enveloped my shock, and then I began to emit a low whine, tried to speak. My lips moved, but no words came. My hands waved helplessly. Now brunette was pounding away with both fists at Howie, who crouched behind crossed arms without much luck, it seemed. I tried to mouth a protest, but still no words or breath came. My breathing had shut down. And then suddenly my first sharp intake of air occurred with a miraculous wheezing groan like an old accordion. And I leaned on hands and knees with head hung, low, vanquished, a dog, grateful just for breath. I could hear my brother now gasping, enough, enough, as brunette pummeled him. I regained sufficient wind to find my feet, but stood helplessly by, watching as brunette worked my brother over. Nothing could be done, but hope that it would end soon. Finally, his arms dropped, and panting hard, he examined his handiwork. He had closed my brother's left eye, raised the cheek on that side, bloodied his mouth. He had avoided collapsing him completely in order to better keep him on his feet for extended sport. Howie leaned against the mailboxes, yet despite his injuries, seemed strangely collected, even unfazed, and showed no sign of emotion whatsoever. Bitterly, I said to brunette, what do you want? We don't got nothing. We're new in this neighborhood. We're poor. Leave us alone. We're not bothering nobody. Whatever had driven him to this had spent itself, and he stood dully, the giggliness gone. I want money. How much money you two Jews got? Money, I exclaimed in exasperation and despair. We got no money. We're poor. My father works in the post office. He's got loan sharks after him. We eat potatoes. We don't got no money. Leave us alone. Jews always have money. Don't beg him, snapped Howie. You don't got to explain nothing to him. He spoke calmly with his hand cupped over his eye. The sight of him so badly hurt enraged me. I would have killed Brunette if I was strong enough. But I understood that it was important to show some humility, or he might start it again. You hurt us bad, mister, I said. We're sorry, whatever we done. We don't got no money to give, that's for sure. Look, why don't you let us go and forget about it? You beat us up good. Jeez, look at my brother. And I could hardly breathe from that punch. You knocked out all my air. We got no money. Brunette seemed pleased by my little speech. I wish I was strong like you, I said, pretending admiration. But we're just a couple of fat little Jewish kids. We got nothing. Let us go. Now and then, I'm going to take you in here, he said, and kick the shit out of you, kike. That's just a fact. But go ahead. You paid your price. See you around. We rushed out down the steps and turned the corner of 170th Street, hurrying away in a zigzag, glancing back every so often to be sure that he wasn't following. The sight of Howie's face was greeted at home by my mother with an outburst of hysterical rage. Since I bore no visible wounds, I was blamed for Howie's injury. I was older, my brother shouted. I should have seen it coming, gotten us out of there before trouble started. I should just explain, by the way, that I'm a fraternal twin. My brother and I were born 4 minutes apart. And I was 4 minutes older, and my mother always used to tell me, you should know better, you're older than him. I had 4 minutes of experience, of human experience over him. I should know better. I once timed it. I sat there for 4 minutes to see what would come to me in 4 minutes, nothing, you know? Who is this boy who beat you up, she demanded. He's no boy, I tried to explain. He's a man twice our age, powerful, a real killer. My father shuffled in. Oh, yeah? What do you look like? I'll go down there and rip his head off. This angered my mother even more. What if my father were injured? His Blue Cross medical care hadn't even begun yet. What if he were hurt too badly to work? Then we'd really starve. And so on. She concluded that it had all been my fault. I was a troublemaker with a big mouth, and so from now on, we were forbidden to return to the schoolyard. But from here on, we should go play at PS 70, 10 blocks north. It was more Jewish there, with the synagogue and the nearby funeral home. My parents pressed ice cubes wrapped in a towel to Howie's eye. Then they retired behind their bedroom door to confer in Yiddish language whispers. When the door reopened, my father emerged fully dressed. My mother followed, wringing her hands. George, she pleaded, don't do anything stupid. I told you, he retorted with mock irritation. I'm only going to look for this punk. If I find him, I'll give him a warning to stay off the kids, or else. The door slammed. I lay in my bed excited, imagining my father hunting for Brunette. I knew in my heart that he wouldn't find him. Wondered if he really was even searching. My mother came into the room. Your father is sick from what happened, she said. You should have seen how he looked when he saw your brother's face. He got white as a sheet. Howie laughed. Oh, yeah? Where'd he go? To the Greek diner for a cheeseburger? Stupid. He went to find this bully. I hope he controls himself. That's all we need. He should go to jail for assault. God forbid. They're not going to send Pop to jail for sticking up for his kids, I said. Sure they will, she said plaintively. What do you know? They can put him in jail for assault. Didn't you ever hear of assault? What do you teach in that what did they teach you in that stupid school of yours anyway? Over an hour later, he returned with his hands full of packages. So, What did you see? I've been worried sick, my mother said. My father looked at her as he laid his load down on the new dinette table. I didn't see no one in there. It was empty in the schoolyard. I had myself a cheeseburger by the Greeks. And I stopped off in Florsheim's to get some shoe polish. Where do you taste the delicious peach pie? They got them on sale in Friedhoppers. The clerk let me taste a little. Delicious. And here I got us a few magazines. She flipped through the magazines. Ring magazine, True Men's Adventures, Stag. We stood behind her to catch a glimpse of the spoils from his expedition. Could we have a piece of pie for being good? My father laughed uneasily. A piece of pie for being good? I don't know anybody who's been good around here. What kind of reason is that? Oh, George, don't be cruel. The poor kids took some beating. Look at your son's face. All right, I'm just joking. You think I'll begrudge the kids a piece of pie, for Christ's sake? Go on, mashallah. Get out the plates. I'll divvy it up. We came away with a small slice each and sat down to feast. He got the rest. Then he retired to the bedroom, where the four of us sprawled on the bed, flipping through magazines with the TV on. You know, he said, I don't like the kids looking through my magazines. It's not exactly meant for dopes their age. But I was far too absorbed in a lurid story in Stag magazine about the human sacrifice of a young virgin by Satanists in 19th century Paris to turn back now and whine, oh, daddy, please, let me look, we're grown up. Sure, said my mother, your sons have seen a lot already. Besides, you think they don't look at this junk on the outside? Of course they do. And how? Better this filth than the filth they read out there. On the television, Tarzan, played by Johnny Weissmuller, was attempting to explain to Jane, played by Maureen O'Sullivan, why elephants are more trustworthy than human beings. While in the magazine story I was reading, a naked, buxom young woman clamped spread-eagled to a blood-spattered altar and ringed by grim-looking men garbed in hooded robes screamed and writhed orgasmically as the high priest drew the blade of a gigantic knife in a slow, skin-slicing incision across her waist, and another held a golden goblet to catch the blood, which they drank, an act described in gruesome detail. Horrible tortures then followed, climaxing in the soaring open of the virgin's chest and the tearing out of her beating heart. I developed an erection that I tried to hide between my squeezed thighs. Every so often, I lifted my face to find relief from the sadistic ritual in the boyishly primitive goodness of Tarzan's husbanding of Jane. He really was a miracle worker, summoning elephants to insist in the construction of their honeymoon abode, creating stampedes of gazelles to deter unwelcome curiosity seekers with cameras and guns, and jockeying Jane around the jungle by means of his ingenious, cost-free public transportation system of treetops and vines. She seemed totally happy. By contrast, my mother, who had moved to the recently acquired Easy Boy reclining chair, was anxious, fretting, her brow beetled in worry. She flipped through a snuff magazine, but seemed unable to focus. When she did find herself absorbed in an article, her face assumed a kind of dull expression, like that of a post-operative patient doped up on pills and nourished through intravenous infusion. A fast reader, I was able to lap up two or three more of the magazine stories before my father put a stop to it, despite my mother's dismissal of his displeasure. A crew-cutted homicidal rapist with a scarred upper lip leaves the naked corpse of his co-ed victims in woods near a university campus, a Pentecostal star carved into their torsos, and their heads removed. In a jungle torture camp run by Japanese soldiers in World War II, a group of Australian nuns are suspended naked upside down and immersed in huge vats of boiling oil. Finally, I came to an illustration of a grinning, shirtless, heavily muscled Nazi thug in riding boots poised to lash his whip against the crisscrossed naked back of a luscious-looking blonde whose expression is a strange mixture of absolute terror and sexual anticipation. In other parts of the depicted SS dungeon, women are broken on massive-looking wheels or screaming under the application of white-hot brands. Again, I developed an erection, but this time with a keener than usual interest marked by an intensely uncomfortable stirring of guilt.
As I read the account of rape and torture, I flipped back again and again to the illustration, trying to better grasp the exquisite pleasure of taking one's sexual satisfaction and inflicting unbearable pain on a beautiful woman. Those in these fantasies, real women did not suffer, but only underwent the ritual of its infliction. The pain the women endured was to them desirable. The women were not real women, but doll women, a new kind of subgroup of females created expressly for the fulfillment of fantasy. In other words, they were inhuman or less than human. I then imagined my mother, a Holocaust survivor, as a beautiful young doll woman turned in the capable pain, pleasure-inflicting hands of big blonde Nazi torture masters. Of course, I myself now became the biggest and blondest Nazi torture master of all, unsurpassed in my ability to inflict cruel suffering and overwhelming sexual fulfillment. At this point, I dreaded nothing more than to glimpse the reality of my actual mother just a few feet away, her body crisscrossed with the scars of cesareans and of kidney stone operations, not whips, and smelling of chopped onions and pine-scented disinfectant, not of perfumed sweat and vaginal musk.
I started at the beginning. I started at the beginning.
Yeah, I know, but where did you get out now?
Just
stop. An diesem Punkt fürchtete ich nichts mehr, als einen Blick auf meine Mutter zu werfen, die sich ganz in meiner Nähe aufhielt. Ihr Körper gezeichnet nicht von Peitschen, sondern von Kaiserschnitt- und Nierensteinoperationsnarben. Sie roch nach gehackten Zwiebeln und nach kieferduftendem Desinfektionsmittel, nicht nach parfümiertem Schweiß und Vaginalsekret. Ich war irgendwie entzückt, wenn ich mir vorstellte, wie die neunschwänzige Katze dumpf auf glänzender Haut knallte und die Gefangene sich wand. In dieser Welt konnte das Opfer nicht anders antworten als mit einem Flehen oder Stöhnen. Ihr Fleisch wies Nervenenden auf, die keine Verbindung zum Kopf hatten, sondern ihren Schmerz durch eine empfindungslose Drüse ableiteten. Das Fleisch des Opfers wurde in Wirklichkeit gar nicht aufgeschlitzt, versenkt oder geprellt. Die Peitschenhiebe waren vielmehr eine Art Vorspiel und sollten die Frau zum Orgasmus bringen. Das weißglühende Brandeisen eine heftige Überraschung, die an ihrer Selbstbeherrschung rühren und das Verlangen anstacheln sollte zu kommen und die Säfte über die Schenkel laufen zu lassen. Orgasmus war eine Art Geburt, die zu einer Transformation der Nazi-Folterer in respektvolle Ritter führen würde, die vor ihren freigelassenen Opfern in die Knie gehen. Diese würden seidene Kleidungsstücke tragen, sich auf großartigen Sofas räkeln und dankbar auf die Freuden warten, die ihnen weitere peinigende Liebhaber bereiten würden. Ich klappte die Illustrierte zu, hievte mich aus dem Bett und sagte, »Mama, ich habe Hunger. Kann ich was essen?« »Warum kannst du nicht warten? Bis zum Abendessen sind es nur noch 2 Stunden.« Ich jammerte, »ich kann nicht, ich habe Hunger, bitte.« Sie erhob sich grollend vom Stuhl, »okay, ich mache dir einen Hamburger und ein Glas Saft.« Sie schlurfte hinaus und brummelte, »diese verdammten Kids gönnen einem keine Minute Ruhe.« »Warum wartest du nicht bis zum Abendessen? Was ist los mit dir?« fragte mein Vater verärgert. Ich warf einen Blick auf das Cover des Stag-Magazins. Und indem ich mir gerade die Illustrationen von einem Mann und einer Frau angesehen hatte, die in einem Bambuskäfig riesige, angriffslustige Ratten abwehren, während ihre japanischen Bewacher mit blutigen Bajonetten auf sie einstechen. Er liest nicht nur in Schmuddelmagazinen über sexuelle Nazi-Perversionen, sondern will mir auch nichts zu essen geben, dachte ich. Ich habe Hunger, murrte ich. Was ist daran falsch? Nichts. Aber du weißt doch, dass deine Mutter hart arbeitet. Sie wollte sich ein wenig ausruhen. Warum hinderst du sie daran? Sie hat dir doch vor ein paar Stunden erst das Mittagessen gemacht. Das geht dich nichts an, platzte es aus mir heraus. Du kümmerst dich nicht um Mama, sie liebt dich nicht. Ich konnte einfach meine Klappe nicht halten. Er starrte mich an, verletzt und wütend. Was glaubst du denn, wer du bist, Mister, ha? Er blieb im Bett liegen. Er wird schnell wütend, ist aber langsam, wenn es darum geht, etwas zu tun. Ich habe gelernt, dass ich mir bei ihm viel erlauben kann und ungeschoren davonkomme. Er ist ein Feigling. In der Küche klapperte meine Mutter mit den Töpfen, machte viel Trara um die Zubereitung eines Hamburgers. Rauch zog durch die Wohnung, verbreitete den Geruch angekokelten Fleisches. Mir verging der Appetit und ich ging in mein Zimmer, streckte mich auf dem Bett aus und erfreute mich an dem klaren blauen Himmel über den Dächern. Es kam mir so vor, Als sei ich schon immer in diesem trostlosen, anonymen Zimmer in der Bronx gewesen und hätte in dem sicheren Wissen aus dem Fenster gestarrt, dass es etwas zu essen gibt, ich mich aber nicht traue, es anzurühren, uneins mit meinem Vater, den ich gerade emotional verletzt hatte, tief bewegt von Gefühlen der Lust und der Schuld wegen meiner Identifikation mit den Folterern aus meiner Mutterkindheit, entsetzt ob des Gedankens, dass in dieser tatsächlichen Welt des Holocaust ich es hätte sein können, der an eine real existierende Mauer gekettet und mit einem weißglühenden Brenneisen malträtiert wird. Ich spürte eine Beklemmung in der Brust und die Luft blieb mir weg. Aus der Küche zog Rauch ins Zimmer, vorbei an meiner Nase und an meinen Lippen, sodass ich einen Hustenreiz einstellte. Ich atmete immer schwerer. Von Panik ergriffen setzte ich mich auf, hielt mich an den Bettseiten fest und rang nach Luft. Ohne Erfolg. Ich stand auf und ging auf und ab. Oh nein, flüsterte ich laut, ich bekomme einen Asthmaanfall. Ich litt sehr unter Asthma, seit ich 5 Jahre alt war und meine Mutter ein totes Mädchen zur Welt brachte und anfing, mich zu schlagen. Mama, keuchte ich kriege keine Luft. George, Heschi, Eibe hat einen Asthmaanfall. Mein Vater kam hereingeschlurft, gefolgt von meinem Bruder, die Nase noch immer in einem Comicheft. Er schaute kurz auf, grinste und widmete sich wieder den geöffneten Seiten. Was ist denn? Mein Vater zeigte ein wenig Mitleid. Mach dir dein Asthma wieder zu schaffen. George, gib ihm dein Spray, befahl meine Mutter. Aber Marsh, protestierte er, du weißt doch, dass dieses Spray für mich ist. Das ist doch verschreibungspflichtig. Zum Teufel mit der Verschreibung, was soll's? Sieh doch, dein Sohn bekommt keine Luft. Gib ihm das Spray, bevor er kollabiert. Ach! Er schlurfte davon, um das Spray zu holen. Hier, Abby, versuch es damit, sagte sie, als er zurückkam, riss ihm das Spray aus der Hand und presste es mir an die Lippen. Inhalier das. Sie drückte 3-mal auf den Knopf und sprühte mir den Arzneistoff, der Phenobarbital enthielt, in den Mund. Dann wiederholte sie die Prozedur. Ich saß auf der Bettkante, beugte mich mit geschlossenen Augen vor und behielt die Medizin in der Lunge, solange ich konnte. Als ich jedoch ausatmete, spürte ich, dass ich immer noch Atemwegsbeschwerden hatte, blockiert war. Vielleicht sollten wir es mit Dampf versuchen, sagte sie. Sie platzierten mich also über ein Waschbecken, das mit heißem Wasser gefüllt war, und damit der aufsteigende Dampf nicht entwich, legten sie mir ein Handtuch über den Kopf, was aussah wie eine satanische Kapuze. Sie skandierten wie bei einem Ritual: Atme, atme. Doch es half nichts. Ich stolperte in Richtung Bett, lehnte das mir angebotene Spray ab, weil mir davon schwindelig wurde, drängte mich an meiner Mutter vorbei und brach zusammen. Besorgt standen sie um mich herum. Abby, wie fühlst du dich? Schlecht, erwiderte ich. Ich rang nach Luft und brachte keinen Mucks heraus. Sollen wir einen Arzt rufen? Ja. Mein Vater ging ins Schlafzimmer, um Dr. Siegel anzurufen. Wenige Minuten später kehrte er zurück. Siegel wird gleich hier sein. Er wäre fast nicht gekommen. Er sagte, sein Bereitschaftsdienst nehme ihn völlig in Anspruch. Ich habe ihm aber gesagt, dass es ernst ist. Dann streichelte er mir den Kopf. Ihrem Tonfall entnahm ich, dass sie sich nun wirklich Sorgen machten. Ihre Berührungen wurden sanfter. Komm, lockere deinen Gürtel, knöpf das Hemd auf. Wir werden das Fenster einen Spalt öffnen. Sie zogen mich aus und legten mich aufs Bett wie eine Jungfrau zur Opferung auf einen Altar. Aus den Schuhen musst du auch raus, sagte mein Vater. Und warum ziehst du deine Hose nicht aus? Nein, flehte ich. Ich wollte nicht, dass Dr. Siegel mich in Unterhosen sieht. Wollte nicht, dass er sich mit einer Nadel über meinen unbekleideten Körper beugt wie ein Nazi-Folterknecht oder ein satanischer Hohepriester über ein gefesseltes, nacktes Opfer. Ich würde ihn in meiner Kluft empfangen, ein Soldat auf dem Schlachtfeld. Nur Opfer wurden ihrer Kleidung beraubt, Soldaten hingegen starben in ihren Stiefeln. Auf den Fotos von Juden, die von den Nazis ermordet wurden, sieht man in Gruben übereinanderliegende Leichname. Solche Fotos sah ich zum ersten Mal in der öffentlichen Grand Concourse Bibliothek, ein ruhiger Ort, den ich häufig besuchte, um zu studieren und zu träumen. Ich entdeckte das Buch bei den Kinderromanen, wo es eindeutig nicht hingehörte. Es war in das falsche Regal gestellt worden. Das war für mich wie ein Omen. Ich war noch nicht alt genug, um mir Bücher für Erwachsene vorzunehmen. Es ist komisch, aber trotz aller Bemühungen um Zensur findet ein Buch immer den Weg in die Hände derjenigen, die durch die Entziehung geschützt werden sollen. Ein Bild zeigte 3 Öfen. Eine Art Fließband führte in die Öffnung eines der Öfen, darauf ein nackter Leichnam. Daneben blickte ein dünner Mann, der einen gestreiften Pyjama trug und seine Kappe in einem lustigen Winkel aufgesetzt hatte, konzentriert in die Kamera. Auf einem anderen Foto schaute ein blasser, bärtiger Mann auf Knien die Hände auf dem Rücken gefesselt, ausdruckslos in die Kamera, während ein Nazi ihm einen Revolver ins Genick drückte. Auf dem nächsten Foto liegt der Mann auf dem Boden, exekutiert, der Nazi grinst. Es folgte ein Foto nach dem anderen von nackten Leichnamen, die in Gruben und auf Waggons übereinander gestapelt oder auf dem Boden arrangiert waren. Auf einem dieser Fotos fiel mir die Rundung einer schönen Brust auf und ich sah näher hin. Es war eine ebenso üppige zweite Brust zu sehen und der Busen gehörte zu einem wohlgeformten Körper, der ausgestreckt auf dem Boden lag, der Kopf nach hinten geworfen, der Mund offen. Das sanfte, hübsche Gesicht war nicht so ausgezehrt wie die anderen. Ich konnte mir die Frau lebendig vorstellen und bekam eine Erektion. Ich schloss die Augen und stellte mir vor, wie ich mit meinen Fingern ihre Brüste umfasste und meinen Penis über ihre Lippen streifte und wie sie zum Leben erweckt in meiner Umarmung warm und samtig an meinem bekleideten Körper lag, ihr Blondschopf sich an meinen Nacken schmiegte. Ich kniff ihr in die Nippe, sanft, aber bestimmt, ganz so, wie sie es in den Magazinen meines Vaters taten, und ihr Becken wippte vor Begehren. Sie hätte meine Mutter sein können, hätte die nicht überlebt. Als ich meine Augen öffnete und sah, dass sie wie die anderen tot war, anonym, ihre Zähne aus dem herabhängenden Kiefer ragten, ihre Beine in der offenen Grube schrecklich verdreht waren, erschlaffte mein Penis sofort. Das Buch in meinen Händen war kein Fenster in das Boudoir meines erwachenden Sexuallebens, sondern das Abschlussalbum meiner Mutter aus der gefühllos machenden und grotesken Schulzeit der Nazi-Gräuel. Schockiert und beschämt stellte ich das Buch wieder an den falschen Platz im Regal zurück, merkte mir aber die Signaturen der Bücher links und rechts davon, um es erneut betrachten zu können. Monatelang starrte ich danach das Bild von der Frau in der Grube an. Ich durchforstete Romane und Geschichtsbücher nach weiteren Beweisen für gefolterte oder ermordete Juden. Ich fand Berichte über Vergewaltigungen und barbarische Grausamkeiten gegenüber Juden in einer Darstellung nach der anderen. Juden wurden bei lebendigem Leibe gekocht, es wurde ihnen geschmolzenes Blei in ihre Körperöffnungen gegossen, sie wurden durch Pferde auseinandergerissen, sie wurden zerquetscht, ausgepeitscht, durchstoßen, ihnen wurden die Augen ausgestochen, Gliedmaße abgetrennt, mit glühend heißen Zangen die Zunge herausgerissen, sie wurden an Kreuze genagelt, auf Scheiterhaufen verbrannt, an wilde Tiere verfüttert. Es wurde ihnen per Hand die Eingeweide entfernt und an Pfosten genagelt. Sie wurden gepfählt, gehäutet, zerstückelt, zersägt und totgeschlagen. Die Dinge, die einem Menschen angetan werden konnten, waren endlos, eines bestialischer als das andere. Und sie waren Juden immer wieder ohne zu zögern angetan worden. Und obwohl meine Mutter diesem Wahnsinn lebend entkommen war, stellte sie eine lächerliche Ausnahme dar, die nur der Unvermeidlichkeit erhöhte, dass ich mich eines Tages ebenfalls in die Prozession von Opfern der Geschichte einreihen würde. Ich wollte um alles in der Welt kein Jude sein. Es war mir wichtig, um jeden Preis angezogen zu bleiben. Ich weigerte mich, in Unterwäsche zu schlafen und bestand darauf, einen Pyjama zu tragen, selbst im Hochsommer. Jeder Augenblick meines Lebens kam mir vor wie jener, der einer qualvollen Exekution vorausgeht. Es könnte jeden Moment soweit sein und ich musste bereit sein, mich der Situation würdevoll zu stellen. Meine Eltern verstanden meine sonderbaren Abneigungen nicht, tolerierten sie aber. Ich hasste zum Beispiel den Strand und weigerte mich hinzugehen. Die unbekleideten Körper auf dem Sand erinnerten mich an die Leichenberge in den Gruben. In vielen dieser Gruben war der Boden sandig wie ein Strand. Noch heute bekomme ich Herzklopfen, wenn ich Sand berühre. Ich nähere mich Sand mit einem Gefühl intensiver Aversion, mit tiefem Misstrauen. Manchmal wird mir sogar übel, habe ich Todesangst. Das Beharren meiner Mutter, dass wir zum Strandspaziergang unsere Shorts ausziehen, konnte mich zum Heulen bringen. Zudem verwirrte es mich, dass so viele Leute sich sichtbar daran erfreuten, nackt in der Sonne herumzulaufen, in ihren bunten Badeklamotten kreischten und lachten und sich hemmungslos in die Brandung stürzten, während ich blass und verängstigt dastand und mich nicht rühren konnte, betete, schleunigst verschwinden zu können und wütend war auf meine Mutter, weil sie mich in eine solch unlösbare und nicht hinnehmbare Lage gebracht hatte. In der Öffentlichkeit sollte man sich nicht seiner Kleidung entledigen, sondern bereit sein, jeden Moment loszurennen, zu kämpfen oder sich zu verstecken. Ich hätte ein unglücklicher, an den Strand gespülter Fisch sein können, der nur wenige Zentimeter von den Wellen entfernt nach Luft schnappte. Meine Atmung wurde flacher und flacher. Und wegen der weniger werdenden Luft zog sich meine Brust unter immer größeren Strapazen zusammen und dehnte sich wieder aus wie ein Akkordeon in den Händen eines Polka-Musikers. Die Gesichter und Stimmen meiner Eltern entfernten sich immer mehr und ihre Besorgnisbekundigungen drangen nun von weit her zu mir, während mich ein Gefühl tiefer Traurigkeit überkam und die sie beherrschenden Gedanken sowie ihre Drohungen immer weniger wichtig wurden, je mehr ich mich dem Tod näherte, der längst eine reale Möglichkeit war.
So, just to say, you know, I make reference in the reading here to these stag magazines, these men's magazines, that in the 1950s, in the early 60s, it was an Israeli sociologist of pop culture who did a study and discovered that the only places where you could find discussion in the public realm of the Holocaust was in those magazines. The only other place you could find discussion would be in some kind of academic studies with photographs such as they had in the library. So those became my two reference points for the stories that my mother was telling me about the Holocaust. I didn't know that when I wrote this. I didn't know that those were the only places at that time that you could find in America discussion about the Holocaust. It's very interesting. So this is from a chapter that called in the book, it's called Virgins, and it's about the time that I lost my virginity in a whorehouse. And I discovered that the title, the chapter title changed. Jürgen was telling me it was me and my friends went to this brothel to get laid for the first time. We were 16, and we discovered, and he told me there's no, that is Jungfrau is the term for virgin, yeah? And that there's no term for a male virgin. Why is that? Shouldn't there be a term for a male virgin? So I want to propose here and now that you guys come up with something to change the language to include us male virgins in the vocabulary.
I just prepared this virgin, not the other one. You wanted me to read the Denver situation?
Yes. Okay. You want to do this? I'll do
the virgin.
I'll do Denver. Okay. So he's going to read from the virgins, and then I'll read. I'll close with something else. That's right. Okay. You do that. That's
Excuse good. Me, because Better. It was. And this morning when we discussed. Yeah. Wir kamen in Downtown an, in der von der Houston Street abzweigenden Second Avenue. Vor einem verrammelten, schäbigen Gebäude, auf dessen Stufen Junkies herumlungerten, sprang Victor lächelnd aus dem Wagen. Hier ist es. Earl war ernst, als wir mit dem Fahrstuhl nach oben fuhren und musterte mit saurer Miene meinen Aufzug. Ängstlich blickte er ins Gesicht seines Papas, ob sich dessen Stimmung ändern würde. »Konntest du nicht etwas Besseres anziehen als das?« schnauzte Victor. »Jeans und Turnschuhe. Das ist doch keine angemessene Kleidung für diese Art von Etablissement. Dies ist ein sauberer und stilvoller Ort.« »Oh, was für ein Mist ist das denn? Ich bin mir nicht sicher, ob sie euch so reinlassen werden. Mal sehen, was Birdie sagt.« Und wegen meines fragenden Gesichtsausdrucks fügte Earl hinzu, »die Madame.« Birdie, das ist die Madame. Madame. Die Erkenntnis, dass Dinge, die ich nur aus Schundromanen kannte, tatsächlich existierten und ich im Begriff war, sie höchstpersönlich zu erleben, schien die Geschichte, die furchtbaren Dinge, die meine Mutter in Hitlers Europa gesehen hatte, zu bestätigen. Die Realität der Bordelle bewies den Irrsinn des Krieges. Unter einem Bordell hatte ich mir jedoch ein Herrenhaus mit einer großen Veranda vorgestellt, wie unten im Süden, und nicht dieses heruntergekommene Mietshaus in der Second Avenue. Ich hatte gedacht, Hurenhaus ist wörtlich gemeint. Von einem Hurenapartment oder einer Hurenwohnung hatte ich noch nie gehört. Hier war etwas anderes. Die Realität ähnelte nicht den Geschichten, die über sie kursierten. Victor machte vor der Tür Halt für eine Inspektion in letzter Minute. Mein Outfit hatte ihn in Rage versetzt. »Hast du den Zaster?« schnauzte er. »Zeig wenigstens mal her.« Ich zückte den Zehner. »Okay, sei höflich. Tu, was man dir sagt. Und futtere nicht all die gottverdammten Kartoffelchips weg. Lass ein paar für den nächsten Typen übrig. Du auch, Junge.« Wir nickten. Zwei brave Soldaten. Er klopfte. Eine Frau erschien, die leicht die Mutter von einem von uns hätte sein können. Sie hatte ihr orangefarbenes Haar mächtig aufgebauscht und trug ein dazu passendes orange-rotes Mumu. Ihre Füße steckten in türkisen Hauspantoffeln aus Kaninchenfell. »Hi, Victor«, säuselte sie freudig, eine Mutter, die glücklich ist, ihren Sohn zu sehen. Victor antwortete herzlich und respektvoll, »Ich habe dir Kunden mitgebracht, Birdie, männliche Jungfrauen.« Sie klatschte begeistert in die Hände. »Jungfrauen, oh wie schön, kommt rein, Jungs, kommt rein und fühlt euch wie zu Hause.« Wir gingen im Gänsemarsch hinein. Sie warf die Tür zu, verriegelte mehrere Schlösser, einschließlich eines polizeilich empfohlenen Bodenschlosses. Sobald wir drinnen waren, verfinsterten sich ihre Augen um einige Grade. Sie sagte zu Victor, »Ich muss mich doch über dich wundern. Ich habe gerne Kunden, aber Jungs herbringen, die Blue Jeans und Sneakers tragen? Ist das alles, was du für mich übrig hast, Süßer?« Er beugte sich vor und flüsterte ihr etwas ins Ohr. »Oh, ich verstehe«, sagte sie. »Und dieser hübsch Gekleidete ist dein Sohn?« »Ja, Birdie, das ist mein Sohn. Mach ihn nun zum Mann.« »Nun gut. Ich schlag dir vor, du gehst einen Hamburger oder sowas essen und lässt die beiden Welpen hier oben bei mir. Komm in etwa einer Stunde wieder, dann werden sie fertig sein, denke ich.« Als er gegangen war, gab sie jedem von uns einen blauen Pokerchip für unsere $10. Sie führte uns in eine Art Wartezimmer. Komfortable Sessel und ein Coffee-Table, auf dem Pornomagazine lagen. Im Radio lief »Lay, Lady, Lay« von Bob Dylan. Uns gegenüber saßen zwei Männer in fahlgrauen Anzügen. Wenn sie sich bewegten, kamen unter ihren Jacketts Pistolengriffe zum Vorschein und einer hatte eine Dienstmarke an seinen Gürtel geklemmt. Es waren Polizisten, Bullen, die sich schmieren ließen. Die Möpse hatten sie bereits bekommen, jetzt warteten sie auf die Möse. Sie tranken und hatten es nicht eilig. »Hey, Birdie«, rief einer von ihnen besoffen, »Birdie, komm her, bring uns mehr Bier und für die beiden hier auch jeweils eins.« »Für die kein Bier«, knurrte Birdie indigniert, »die sind noch minderjährig.« »Ach, komm schon, Birdie, her mit dem Bier, verdammt! Oder sollen wir dich festnehmen?« Sie lachte elegant. »Ihr habt's gehört. Ich werde beiden eine feine Cola und Kartoffelchips bringen. Wie wäre das, Kids? Einverstanden?« »Prima«, bekundeten wir. »Toll!« Sie kehrte mit Kartoffelchips zurück, die in eine schmutzige Kristallschale gehäuft waren. Ein Vorhang teilte den Raum. Die Musik war laut. Wir mussten brüllen, um uns zu verständigen. Earl sprach mit den Bullen, die es interessierte, dass wir noch grüne Rüben waren. Sie wollten uns gute Ratschläge geben, ihre Erfahrung vermitteln. Sie schienen jedoch nicht recht zu wissen, was sie sagen sollten. »Grüne Rübe«, wiederholte einer immer wieder. »Eine grüne Rübe, hä?« und nickte nachdrücklich. Sein Kollege durchbrach die eingetretene Stille. »Nur nicht nervös werden, das ist es. Nervosität ruiniert alles. Entspannt euch.« Der andere Bulle schaute seinen Kollegen komisch an. »Du hörst dich an, als wärest du die verdammte Hure. Was bist du, die Nutte? Dass ich nicht lache. Leck mich doch, ich glaub, du willst sie selber ficken. Ich glaub, du hast eine Möse in deiner Hose da« und so weiter. Dann teilten sich plötzlich die Vorhänge und ein Mann in Hemdsärmeln eilte hervor, eine Hand in seiner Hornbrille. Kurz darauf folgte ihm, nackt und in High Heels, die schönste Frau, die ich je in meinem Leben gesehen hatte. Sie sah sich um und fragte, »Wer ist der Nächste, bitte?« Wie einer, der auf dem Weg zur standrechtlichen Exekution ist, folgte ich ihrem einsamen, hübschen Hintern durch die Vorhänge in einen Raum mit einem Bett, einem Waschbecken, einem Fenster und einem Kleiderständer. Ich blieb an der Seite stehen, an dem Ende des freien Raumes, der am weitesten vom Bett entfernt war, unfähig, sie anzusehen. »Ich heiße Michelle«, sagte sie, während ich weiterhin gesenkten Blickes dastand. Ich nickte und lächelte steif. »Hi.« »Hi«, antwortete sie mit einer Stimme, als würde sie über Pelz streichen. »Und wie heißt du?« »Alan«, krächzte ich. »Hi, Alan. Du siehst aus wie ein Franzose, weißt du das? Bist du Franzose?« Meine Mom ist Französin«, stammelte ich, entsetzt, sie überhaupt an einem solchen Ort zu erwähnen. »Dann bist du also Franzose«, sagte Michelle. »Wie aufregend.« Ich wollte sie nicht berühren oder von ihr berührt werden. Ich wollte nach Hause. Doch Michelle kam direkt auf mich zu und legte ihre Handflächen flach auf meine Brust. Ihr Parfum stieg mir zu Kopf. Und sie fragte, Hast du den Chip?
Wortlos gab ich ihr den Chip. Sie beugte sich vor und schob ihn in ihre High Heels. Der blaue Chip zeichnete sich auf ihrem zart weißen Knöchel ab. Ich schnürte meine Sneakers auf und hoffte, dass meine Socken nicht müffeln würden. Sie taten es. Ihr Mief war unverkennbar. Ich hockte mich rasch auf den Boden und zog sie aus. Michelle sah mir die ganze Zeit zu. Ich traute mich nicht hochzusehen oder ihren Blick zu erwidern, doch ich konnte ihn auf mir spüren. Hungrig. Ich rappelte mich auf und zerrte mein T-Shirt um meine Schultern. »Zieh es aus«, sagte Michelle. Ich zog es über den Kopf und warf es auf meinen Klamottenhaufen. Wie seltsam es doch war, just die Jeans, die meine Mutter wusch, bügelte und zusammenlegte, nun auf dem Boden eines Freudenhauses liegen zu sehen. Beschämt stand ich in meinen Unterhosen da. »Zieh alles aus«, sagte Michelle und ließ ihre kleine, spatenförmige Zunge lasziv über ihre Lippen gleiten. »Alles?«, fragte ich überrascht. »Ja«, sagte sie, »alles.« Plötzlich brachen die Bullen auf der anderen Seite des Vorhangs, die jedem Wort gelauscht hatten, in Gelächter aus. »Hast du gehört? Alles? Alles? Hey«, schrie der andere und schnappte nach Luft. »Hey, Frau Hure, soll ich alles ausziehen? Klar doch, Mr. John, alles!« Ich fühlte mich niedergeschmettert. »Kümmere dich nicht um die«, sagte Michelle sanft. Sie führte mich an der Hand zum Waschbecken, an dem sie vor dem Hintergrund des Bullengelächters ihre Handflächen einseifte, nach unten griff, meine Genitalien in ihre Hand nahm und sie sanft wusch. »Aus hygienischen Gründen«, erklärte sie verständnisvoll, »zu deinem und meinem Schutz.« Ich nickte, um ihr zu bedeuten, dass ich es verstanden hatte. Meine Genitalien hatten es nicht verstanden. Sie baumelten kalt herum, beschämt, geschrumpft vor Schreck wegen des Spotts der Polizisten. Verdrießlich schaute ich auf sie hinab. Die Zeit war gekommen. Ich hatte es in der Fantasie auf dem Klo immer wieder geübt. »Pfeif auf die Bullen! Bitte erzählt mir jetzt keinen Scheiß!« Doch sie stellten sich tot. Ganz wie meine Gefühle, die so taten, als gäbe sie es nicht. Doch mein Hirn schien klarer denn je zu funktionieren, spulte weiter in vielstimmiger Kakophonie. »Komm«, sagte sie, nachdem sie mich mit einem Frotteehandtuch so sanft abgetrocknet hatte, dass sogar ein Leichnam die Hüften geschwungen hätte. Sie zog mich zum Bett. Ich musste auf dem Rücken liegen. »Entspann dich«, hauchte sie. »Du bist noch Laie? Oder etwa nicht, Süßer? Ein Laie.« »Ja«, sagte ich mit schwacher Stimme, »ein Laie.« machte sie in wirklicher Dankbarkeit. »Wie appetitlich. Nicht nervös sein, Schatz. Tu einfach so, als machtest du es mit deiner Freundin.« Ich verzog meine Augenbrauen. Ich hatte keine Freundin. Wie hätte ich da etwas vorgaukeln sollen, was ich noch nie gemacht hatte? Ich verkrampfte mich. Doch ihre beharrlichen Lippen wanderten über meine Brust, über meinen Bauch, umspielten und küssten sanft reizend meine Oberschenkel. Dann nahm sie mich, es war unglaublich, in den Mund. Ich lag da, beschämt, mir sicher, dass Gott mich aus dem Himmel mit einer Bell & Howell 8mm Filmkamera aufnahm. Der Film würde anlässlich meines Prozesses in der Hölle gezeigt werden. Plötzlich fragte ich, auf welcher Highschool warst du? Sie sah überrascht auf. »Was?« auf welcher Schule hast du deinen Abschluss gemacht?« Michelle schaute mich verärgert an und konnte sich kein richtiges Lächeln abbringen. »Was ist denn los? Ist es denn kein schönes Gefühl?« »Doch, ich glaube schon. Vielleicht sollten wir ein bisschen reden.« »Reden? Klar doch. Worüber möchtest du denn reden?« Sie brachte sich in einen Schneidersitz und ich tat es ihr nach. Wir saßen uns gegenüber. Ich bemühte mich, ihr in die Augen zu sehen, doch meine Augen irrten ab auf ihre Brüste und Nippel, die mir einen wunderbaren Anblick boten. Ihre Vagina hingegen fand ich ziemlich furchterregend. Ein kleiner, rosa Mund, der geräuschlos aus einem teuflischen Bart sprach. »So verdienst du also dein Geld?« legte ich behämmert los. »Im Moment ja.« »Ja«, ich nickte. »Du wirkst aber gar nicht wie eine Hure.« »Du kannst Hure sagen. Ich bin eine Hure. Aber eine College-Studentin bin ich ebenfalls. Ich mache meinen Abschluss in Biochemie. Ich mache das hier nur, um mein Studium zu finanzieren.«
Wirklich? Fragte ich strahlend. Kein Scheiß. Ich wusste, dass du intelligent bist, dass du was drauf hast. Ein höheres Semester? Richtig? Heißt das so? Es ist, als sei ich selbst auf dem College. Sie lachte. Das ist eine angenehme Art, zu einem Abschluss zu kommen. Ja, lachte ich. Ja, wie weit bist du? Im zweiten Jahr? Ich bin Junior, also im dritten, antwortete sie. Ein Jahr habe ich noch vor mir. Junior, das gefällt mir. Du wirkst so beeindruckt. Möchtest du aufs College gehen? Ich nickte. Sicher. Mit meinem großen Erfolg werde ich den Beweis antreten, dass Hitler den Holocaust nicht gewonnen hat. Etwas in dieser Richtung. Meine Mama war im Krieg. Das war das Wichtigste, was mir einfiel, um Auskunft über mich zu geben. Sie starrte mich lange an. Dir geht ziemlich die Muffe, oder? Ich zuckte die Achseln. Ginge sie dir nicht auch? Dann drückte mich ihre Hand sanft nach hinten. Sie kletterte auf mich und bewegte sich auf und ab. Doch dieses Mal richtete ich meine Augen auf eine schmutzige Fensterscheibe, auf der ich sowohl ein Stück von der Straße als auch ein Stück des strahlend blauen, jungfräulichen Himmels sehen konnte. Widerstand war mir unmöglich geworden. Ich ließ sie meine Seele nehmen. Sie konnte sie nun haben. Meinetwegen. Es war zu spät.
So in a further part in the book, I try to get out of the Bronx. And so a friend of mine and I, we decide to hitchhike to Denver. You know, we were reading a lot of Jack Kerouac and the Beats, and we wanted to hitchhike. And so we go out on the highway and in New Jersey, we go to Fort Lee, New Jersey. On the Jersey side, in Fort Lee, I faced the immense vehicular river pouring out of the eastern city of my birth into the western night. The road was not beautiful. There weren't old Hudsons jammed with bop kids in t-shirts, or rickety old Dust Bowl jalopies piled with Beverly Hillbillies, or haggard Grapes of Wrath Jodes in rumpled caps, or any of the highway fantasy that I'd had. It was an eight-lane monotonous hemorrhage of steel and exhaust pipelined into ultimate darkness. Though in fact we were going back in time, not forward, losing time as we moved west. We watched the Mars red sun sink below the horizon. A chill wind gusted up our jackets, which we zipped up to the nose to protect our throats. And we shrugged and hopped in a desperate roadside dance to stay warm. Just one second. You're wondering what we were talking about, right? I was asking him if there's a pizza shop in town and in Innsbruck, and he was saying, yeah, that's pizza. So anyway, back to the book. Right off, the wind chill had us up on toes, pirouetting, thumbs out, auditioning for the drivers, hoping, praying, but no one stopped. And after an hour of this, it didn't look like we were ever going to leave New Jersey. Then suddenly, in that skittish, fateful way that a road will remind us that we are on it only by its whim, and that alone, and whether or not we get further will depend purely on luck seasoned heavily with determination, chance, and superstition. A rig, truck, so huge, so powerful, so bent on being a rig truck made for transcontinental travel. And so why ever would it bother to stop from its barreling flight down an overcrowded road merely to pick up two schmucks like us? Pulled over majestically onto the shoulder of the road and rolled to a stop. Then it just stood there with its signal lights blinking.
George and I gaped back with uncertain hope, and then George's face contorted in that funny, awestruck look he'd get, and shouted, "Holy shit, a ride! Let's go!" And we were pounding gravel to that rig like an end sweep in the season's climax game. From the rig came a sharp, bugling steam whistle blast of acknowledgement, its horn. Only it sounded more like the prehistoric mating honk of a Tyrannosaurus Rex. And when we got up to the cabin, George grabbed the big door handle that took both hands to jerk wide, tugged, jumped in, and I followed. We were high up there, like in an airplane pilot's cabin, behind a huge dashboard, and the driver was this skinny, wiry, rooster-looking grizzled guy in his 40s with a baseball cap emblazoned with the words Navy SEAL in grease-smudged tall gold letters.
Aus seinem orthodontisch beeinträchtigten Mund mit unregelmäßigen belegten Zähnen zwischen den abstoßenden Spucke hervorquoll, tönte es, Mann, ihr habt aber verdammt lange gebraucht. Was zum Teufel ist euch denn durch den Kopf gegangen? Wir mussten eine Weile nachdenken, bevor wir ihm antworten konnten. Das brachte ihn noch mehr auf die Palme. Er war fuchsteufelswild, schüttelte heftig den Kopf, brüllte, ich glaube, ich spinne, trat auf das Gaspedal, damit der LKW in Fahrt kam, betätigte die hydraulischen Bremsen, um die Riesenkiste wieder auf die Fahrbahn zu lenken und schrie, ihr seht aus wie zwei Neulinge. Also wenn ihr den Daumen rausstreckt und ein Trucker bescheuert genug ist anzuhalten, dann solltet ihr wenigstens... Hört ihr Burschen mir überhaupt zu? Ja, Sir, platten wir zurück. Gut, ihr streckt den Daumen raus und einer hält an, dann steigt wenigstens ein, Jungs. Steigt ein, verdammt nochmal. Ich wusste gleich, dass ihr Neulinge seid. Ist das neu für euch, Jungs? Das erste Mal, rief ich. Na gut, hättet ihr ja sagen können. Wenn der Truck anhält, wartet kein Fahrer ewig, bis ihr herausgefunden habt, warum er das tut. Wenn es euch euer Daumen war, der ihn herbeigewunken hat, habt ihr das kapiert? Ja, Sir. Gut. Denn die meisten Trucker halten nicht an und lesen euch von der Straße auf, wie ich es getan habe. Wisst ihr, dass ihr verdammtes Glück hattet, hier neben mir sitzen zu können? Ihr müsst zusehen, dass ihr an den LKW-Halteplätzen einen Lift bekommt. Kapiert, Jungs? Ja, Sir. Gut. Wie weit wollt ihr denn? So weit, wie sie uns mitnehmen, rief George. Das verärgerte ihn. Ich habe gefragt, wie weit ihr wollt. Colorado, antwortete ich. Der Trucker stellt eine klare Frage, ihr antwortet klar, sonst gibt's was. Colorado? Colorado. Nun, ich werde euch bis Belafonte in Pennsylvania mitnehmen. In Ordnung, rief ich, einverstanden. Er sah übermüdet, vielleicht ein bisschen betrunken zu mir herüber, seine Augen ganz rot und grinste wegen meiner freudigen Erregung. Also, ja, antwortete er zufrieden, so ist schon besser. Werft mal einen Blick auf die hier. Wollt ihr mal was Hübsches sehen? Er tippte mit dem Finger auf zwei Spielkarten, die an seinem Rückspiegel baumelten. Auf der Rückseite der Karten war jeweils das Bild einer nackten Frau zu sehen, die lasziv vor einem Samtvorhang posierte. Ich kenne diese Frauen und habe mit beiden gevögelt. Was sagt ihr dazu? George und ich schauten uns an und grinsten. Aus einem Augenwinkel sah er das. Er war auf Zack und schnell, sah alles. Macht ihr euch etwa über mich lustig? Nein, Sir. Denn wenn ihr euch über mich lustig macht, schmeiße ich euch mir nichts, dir nichts raus. Das könnt ihr haben, wenn ihr wollt. Nein, Sir, wir machen uns nicht über sie lustig, erklärte George. Wir sind einfach nur glücklich. Hä? Na dann, in Ordnung. Hauptsache glücklich. Ihr Burschen mögt Frauen, oder? Und ob? Hier sind zwei. Und hier noch zwei. Seht euch bloß diese Titten an. Diese Titten haben mich 10.000 Meilen wachgehalten. Habt ihr jemals solche Titten gesehen oder angefasst? Mit einer Frau gevögelt, die solche Titten hat? Auch nur in euren kühnsten Wichsfantasien? Ich musste die Frage ehrlicherweise verneinen. Ich nicht, rief ich mit höflichem Bedauern in der Stimme. George antwortete nicht. Ich dachte an Alexis' Figur, konnte sein seltsames Schweigen nicht verstehen. Er auch nicht, ergänzte ich und deutete mit dem Kopf auf George. Der Trucker lachte. George sah man allerdings an, dass er es nicht lustig fand. Sind das nicht die allerschönsten Titten auf dieser Seite von Missoula? Sie sind schön. Wo sind denn diese Mädels jetzt? Nun, Cherry, die Rothaarige, ist in El Paso und Billy, die Brünette, ist oben in Reno. Billy ist Tänzerin, oben ohne. Wow, rief ich begeistert. Du willst aufhören, ne? Okay, jetzt kriegen wir es nicht mit, wie es mit Billy ausgeht. Ja,